Herzlich willkommen zu NPP, dem Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Chris Köver, ich bin Redakteurin bei Netzpolitik und ich sitze heute hier mit Anne Roth und Anna Hartmann, um über das Thema digitale Gewalt zu sprechen. Ich sage vielleicht erstmal ganz kurz was zu euch. Anne, du bist Referentin für Netzpolitik der Linken im Bundestag derzeit. Und auch schon recht lange im Netz aktivistisch unterwegs, beschäftigt sich dort mit vielen Themen, aber unter anderem eben auch schon lange kontinuierlich mit Feminismus und hast vergangenes Jahr eine kleine Anfrage zu digitaler Gewalt für die Linken, ja, mit, wie sagt man dann, nicht gestellt, aber vorbereitet, oder wie würdest du das sagen?
Ich würde sagen, mitbegleitet. Also die Abgeordneten richten die kleinen Anfragen an die Bundesregierung und ich als Referentin bin für die inhaltliche Vor-, Zu- und Nachbereitung zuständig.
Genau. Und du hast auch auf dem Kongress des Chaos Computer Clubs Ende vergangenen Jahres hast du auch einen Vortrag zu dem Thema gehalten, der auch sehr viel Beachtung gefunden hat. Und Anna, du bist Referentin für digitale Gewalt beim BFF. Das ist der Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland. Mhm. Und dort betreust du ein Projekt, das ziemlich einzigartig ist im deutschsprachigen Raum. Aktiv gegen digitale Gewalt. Mhm. Kannst du gleich ein bisschen was dazu sagen, was ihr dort genau macht? Sag vielleicht einmal, was der BFF ist, also was macht ihr?
Der BFF ist quasi der Dachverband von bundesweit, gerade sind es knapp 190 Fachberatungsstellen, die den Großteil der ambulanten Unterstützungsarbeit bei geschlechtsspezifischer Gewalt gestalten, beziehungsweise betroffene Frauen beraten und unterstützen, auch Fachkräfte und Angehörige. Wir als Dachverband vertreten quasi unsere Mitglieder auf Bundesebene. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit, Politikberatung, Kampagnen, Kongresse, sowas.
Es geht heute um digitale Gewalt. Wenn man dazu liest oder darüber spricht, habe ich den Eindruck, dass es in der Wahrnehmung ziemlich stark darauf fokussiert, sozusagen das, was vor allem Frauen auf Social Media, sogenannten Social Media Plattformen erleben, also Beschimpfung, Hassrede, Bedrohung auf Social Media. Ihr sagt aber, wenn ihr von digitaler Gewalt sprecht, meint ihr mehr als das. Könnt ihr vielleicht einmal sagen, was da alles überhaupt mit reinfällt?
Ja, wir fassen das tatsächlich weiter und meinen mit digitaler Gewalt verschiedene Formen geschlechtsspezifischer Gewalt, die quasi sich technischer Geräte bedienen, auf Plattformen stattfindet, online stattfindet, aber meistens auch im Kontext von häuslicher Gewalt oder sexualisierter Gewalt, also im sozialen Nahraum gibt es diesen Bereich. Und es gibt natürlich aber auch diesen Bereich, den du gerade angesprochen hast. Wir haben am Anfang immer dazu gesagt, digitale Gewalt im öffentlichen digitalen Raum, also das, was öffentlich auf Plattformen passiert, wo Betroffene meistens bekannte Personen sind oder eben Personen, die eben öffentlich wahrnehmbar sind und sichtbar werden auf Plattformen oder in Artikeln und so weiter. Genau.
Ja, aber vielleicht nochmal konkret, also wenn du sagst im Bereich häusliche Gewalt, was wären dann Beispiele für digitale Gewalt?
Es gibt im Kontext von Ex-Partnerschaftsgewalt ist ein sehr großes Thema, Stalking, Kontrolle durch zum Beispiel Spy-Apps oder Spionage-Software oder generell durch Mitlesen von Accounts, Postfächern, weil die Passwörter bekannt sind. Also der Bereich Kontrolle und Stalking. Und dann natürlich auch der Bereich, wenn Bildmaterial eine Rolle spielt, dass Bilder, die konsensuell erstellt wurden, beispielsweise in der Beziehung, sogenannte Nacktbilder, dass die nach einer Trennung oder im Trennungsprozess hochgestellt werden, damit gedroht wird oder damit gedroht wird, wenn du nicht zu mir zurückgehst, dann verbreite ich die Bilder.
Und solche bildbasierten Sachen gibt es ja natürlich auch außerhalb von Partnerschaften, Ex-Partnerschaften. Also beispielsweise, wenn in dem Bereich, der nicht so öffentlich sichtbar ist, aber teilweise auch öffentlich sichtbar ist, auf Plattformen zum Beispiel Frauen Dickpics geschickt werden oder wenn ihr Gesicht auf pornografische Bilder montiert wird und ihnen dann zugeschickt wird oder anderen Leuten zugeschickt wird. Das findet in der Regel nicht im öffentlichen Raum statt. Und da gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von Variationen dabei. Mhm. Oder wenn Gesichter von Frauen in einem Profil genutzt werden, was zum Beispiel auf einer Sexarbeitsplattform veröffentlicht wird und möglicherweise sogar auch ihre Adresse mit dazu veröffentlicht wird und gesagt wird, hier, ich bin zu Hause, komm, ich besuche solche Sachen. Da wird es dann schon ziemlich krass. Und das findet aber alles außerhalb des öffentlichen Raums statt.
Also es geht auch in diesem Bereich, ne? In diesem Bereich Doxing mit rein, also dass dann auch, persönliche Daten veröffentlicht werden aus Rache oder um Macht auszuüben?
Ja, genau. Also das ist auch, ja, Rache, Macht, das ist dann auch schon wieder eine Form von persönlicher Beziehung in irgendeiner Form. Aber es gibt es natürlich auch, dass Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, in dieser Form bedroht werden. Also Sigi Maurer beispielsweise, der Fall aus Österreich, der kommt da so ein bisschen mit rein. Die Frau, die in dieser Form bedroht wurde von einem, ich glaube, Kneipenbesitzer auf einem Weg, den sie regelmäßig gemacht hat, der ihr auch, ich glaube, Dickpics geschickt hat.
Krasse sexualisierte Nachrichten. Ne?
Genau, und als sie das hat sie dann erst öffentlich gemacht und dann ist sie dafür verurteilt worden. Also nochmal echt ein krasser eigener Fall, aber wäre auch so ein Beispiel.
Also es gibt da tatsächlich, also es gibt diverse Konstellationen, ob man sich nun kennt oder nicht. Also es geht auch, wenn wir nochmal zu den Bildern gehen oder zu Videos, bis hin zu gefilmten Vergewaltigungen, die online gestellt werden oder wo Frauen bewusstlos gemacht werden und dieses Material auf Pornoportale hochgeladen wird.
Würdet ihr denn sagen, diese Phänomene sind jetzt irgendwie neu oder ist es einfach nur eine neue Verpackung für same old Dinge, die wir eigentlich schon lange beobachten im Zusammenhang mit Gewalt in der Beziehung zwischen den Geschlechtern?
Also ich sage mittlerweile tatsächlich, ist es einfach eine Digitalisierung von geschlechtsspezifischer Gewalt, einfach weil die Möglichkeiten dazu mehr werden und weil unser Leben einfach digitaler wird und natürlich wird dann auch die Art und Weise, wie dieses Machtgefälle oder diese Macht ausgeübt wird, wird auch digitaler.
Ja. Wir kommen vielleicht gleich noch kurz dazu, aber vielleicht, es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Zahlen oder Studien bisher zur Situation, sozusagen wie oft das überhaupt vorkommt, wer davon genau betroffen ist. Aber vielleicht aus der Erfahrung der Beratungsstellen oder aus dem, was ihr eben so öffentlich wahrnehmt, wann würdet ihr sagen, hat das begonnen, dass diese, dass zum Beispiel sowas wie Bilder, nicht konsensuell geteilte Nacktfotos zum Problem geworden sind?
Also verbandsintern oder in den Beratungsstellen wird es tatsächlich thematisiert auf einer breiteren Ebene seit so 2010. Da gab es mal einen ersten Kongress zu dem Thema. Und da hat tatsächlich eine Kollegin aber gesagt, dass die Gewaltform an sich oder die Digitalisierung an sich wahrnehmbar bei den Beratungsstellen angefangen hat, seit es quasi bildfähige oder Handys gibt, mit denen man Bilder machen kann. Das hat sie in diesem Vortrag auf 2005 datiert, dass seitdem quasi Frauen, Mädchen in die Beratungsstellen kommen mit dem Thema, von mir wurden Bilder gemacht, die sollen veröffentlicht werden oder ich wurde gefilmt bei Sex mit meinem Freund. Also seit 2005, wir thematisieren es mehr seit 2010 und ein eigenständiges Projekt haben wir seit 2017 dazu, genau.
Ich finde es, was ich dabei total interessant finde, ist, dass mir das in einem internationalen Kontext schon vor Jahren begegnet ist. Also auch, würde ich sagen, irgendwann so bei mir jetzt 2012 ungefähr, als ich auch bei einer internationalen NGO gearbeitet habe, die sich auch mit dem Thema befasst hat, wo ich den Eindruck hatte, es gibt eine internationale Diskussion dazu. Und Deutschland schien mir so eine Art weißer Fleck zu sein, wo dieses Thema überhaupt nicht existierte. Und das ist ja bis jetzt so, dass viele Leute erstmal fragen, digitale Gewalt, was ist denn das? Also, dass es kaum eine Diskussion darüber gibt. Ich Also ich wusste nicht, dass das schon seit 2005 in den Beratungsstellen eine Rolle spielt natürlich. Das finde ich total interessant, dass das nie sich zu einer öffentlichen Diskussion weiterentwickelt hat, die jetzt jenseits von so einem Fach, von so einer Fachöffentlichkeit stattgefunden hätte.
Ja. Hast du denn, oder habt ihr eine Theorie dazu, warum das so ist? Weil ich finde es jetzt gerade interessant, wir hatten ja gerade in den letzten Wochen eigentlich eine recht rege Diskussion über diesen Fall in Saudi-Arabien mit dieser App, Verwaltungs-App, wo Männer eben unter anderem ihre Frauen nachverfolgen und gucken können, wo die irgendwie ihre Pässe benutzen, also im Grunde auch tracken können. Und da war ja auch in Deutschland ein relativ großer Aufschrei, also ein moralischer Aufschrei drüber. Warum ist die Aufmerksamkeit dann in dem Moment da, wo es woanders stattfindet, aber nicht sagen dafür, was hier in Deutschland stattfindet?
Ich folge der Erklärung nicht so ganz ehrlich gestanden, weil so eine Fälle gibt es international natürlich auch schon viel länger, die sind aber trotzdem bisher hier nicht Thema gewesen. Also das ist eine Erklärung, da könnte man sagen, da ist bestimmt so ein Aspekt von dabei, anderswo ist es dramatischer als zu Hause, aber ich finde, das trifft es nicht so ganz, weil es hier einfach bisher insgesamt kaum Thema war. Und natürlich auch mit der Einschränkung, dass ein Teil schon Thema war, ne? Der Bereich Hate Speech, der wird ja seit ein paar Jahren diskutiert, nicht so lange, wie es das Phänomen gibt, aber schon seit einer Reihe von Jahren und vielleicht auch noch Cybermobbing, würde ich sagen. Das sind so die beiden Bereiche, die als Vokabeln überhaupt schon mal bekannt sind und wo es eine Diskussion gibt. Bei Hate Speech ja tatsächlich auch eine gesetzliche Reaktion darauf. Und der nicht öffentliche Teil, der fehlt halt einfach vollständig. Und warum der jetzt in Deutschland so viel weniger als international diskutiert wird, da habe ich keine einfache Antwort drauf. Ich so ein bisschen flapsig sage ich dann gerne, naja, Deutschland ist im Bereich Digitalisierung immer überall mit allem hinterher und entsprechend genau auch hier. Das ist aber, glaube ich, nur eine Teilerklärung. Eine andere ist vielleicht, dass einfach geschlechtsspezifische Benachteiligungen in Deutschland auch in ganz vielen anderen Bereichen in Deutschland ja relativ krasser sind als in anderen westlichen Ländern.
Und das greift also Digitalisierung ist nicht so das Thema für Deutschland, was auch ineinander greift mit geschlechtsspezifischer Gewalt. Weiß ich nicht, ob das so, also ist nicht so das politische Thema. Vielleicht jetzt in den letzten Jahren mit MeToo und so weiter, aber davor hatten wir da als Verband, der das Thema quasi vertritt, haben wir keine offenen Türen eingerannt. Ne? Und ich denke auch, dass das mit dieser Verwaltungs-App, das ploppt jetzt so auf, weil es natürlich sehr gut in diese rassistische Instrumentalisierung von diesem ganzen Diskurs passt, das ist klar. Und auf der anderen Seite, warum das, also in den USA ist der Diskurs schon viel länger, viel weiter. Es gibt aber auch in verschiedenen anderen Ländern schon sehr coole selbstorganisierte Projekte zu dem Thema. Und was so mein Eindruck ist, dass in den USA zum Beispiel die Organisationen, die zu Gewalt gegen Frauen arbeiten, die arbeiten auch sehr viel enger mit Facebook zum Beispiel zusammen. Die machen Projekte gemeinsam mit Facebook, um zu diesem Thema zu sensibilisieren. Das pusht es auch ein bisschen. Die haben auch viel mehr Erfolg damit, SoftwareentwicklerInnen dazu zu kriegen, dieses Thema mal mitzudenken bei der Entwicklung. Davon sind wir noch sehr weit entfernt in Deutschland.
Und es gibt, glaube ich, also ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Anträge so gestellt worden sind in den letzten Jahren, aber es gibt auch einfach total wenig Fördergelder dafür. Und zwar, das betrifft ja, ich meine, das kann Anna besser sagen jetzt, aber würde ich sagen, die Beratungsstellen im Bereich Gewalt gegen Frauen an sich oder Frauenhäuser, wo alles die ganze Zeit nur zurückgefahren wird, die an sich schon sozusagen ohne den digitalen Teil schon einfach viel zu wenig Ressourcen haben, um dem ganzen Problem zu begegnen. Und dann kommt sozusagen der Digitalteil noch oben drauf. Und mein Eindruck ist jetzt nicht, dass irgendwelche Ministerien sagen, hurra, da würden wir gerne mal Projekte zu anstoßen. Das fehlt einfach vollständig.
Genau, aber das ist vielleicht auch die ganz gute Überleitung. Euer Projekt Aktiv gegen digitale Gewalt ist, soweit ich weiß, im gesamten deutschsprachigen Raum das einzige Angebot, das es gerade gibt in diesem Zusammenhang. Das wird gefördert vom Bundesfamilienministerium seit 2017.
Seit 2017. Erst damals für 2 Jahre und jetzt seit diesem Jahr läuft das quasi nochmal 3 Jahre.
Genau, sag doch mal, was ihr da eigentlich macht im Projekt.
Also wir werden da quasi als Verband gefördert, ne? Keine Beratungsstellen, sondern wir haben anfänglich versucht, das Thema erstmal aufzubauen, auch eine Sensibilität mehr dafür in die Fachberatungsstellen zu bringen. Wir haben Weiterbildungen für Beraterinnen konzipiert und angeboten. Wir haben verschiedenes Infomaterial erstellt. Es gibt seit letztem Jahr eine Informationsplattform für Betroffene, wo wir über die verschiedenen Formen informieren und auch, wie man sich dagegen wehren kann, also was es für technische Möglichkeiten gibt. Wir diskutieren verschiedene Sachen, die sich auf rechtliche Forderungen beziehen, beziehungsweise wie kann man das Phänomen bzw. die Phänomene rechtlich fassen und dagegen vorgehen. Das ist auch ein großes Problem, dass es keine wirkliche Strafverfolgung gibt in dem Bereich. Wir planen für die nächsten Jahre bzw. für nächstes Jahr einen Kongress, einen großen zu dem Thema. Genau.
Aber ein großer Bereich, den ihr eben macht, ist Weiterbildung für die Leute, die in den Beratungsstellen mit den Betroffenen direkt zu tun haben.
Und wenn ich da mal eingreifen darf, ich finde das total den Hammer, wie wenig Geld dafür da ist. Ich habe, also diese NGO, mit der ich ein paar Jahre gearbeitet habe, da ging es generell um digitale Sicherheit und Weiterbildung und jetzt nicht spezifisch für das Thema, aber alleine sozusagen, wenn man sich mit sowas beschäftigt, die eigene Weiterbildung, da brauchst du im Grunde mehrere Stellen dafür, um up-to-date zu bleiben mit den verschiedenen Entwicklungen, Apps, Plattformen, Techniken, Tracking, Überwachung, Lokalisierung und so weiter und so fort, um das einfach permanent auf dem Schirm zu haben und andere Leute dazu weiterbilden zu können und sozusagen, was dieses eine Projekt mit, ich glaube, einer Stelle alles leisten soll. Zwei fast. Aber also das ist irgendwie echt unglaublich, muss ich mal sagen.
Also ich stelle mir gerade vor, sagen die Leute, die eben in den Beratungsstellen sitzen und jetzt in den vergangenen Jahren halt zunehmend damit konfrontiert sind, dass dort Leute ankommen und sagen, hey, mein Partner, Ex-Partner, ich habe den Eindruck, der weiß immer, wo ich bin und woran könnte das liegen. Macht ihr Fortbildungen, die in diese Richtung gehen? Also geht es da auch tatsächlich dann um technische Fortbildung? Also das, was Anna auch angesprochen hat.
Das ist idealerweise dann irgendwann mal der Schritt, aber das ist momentan, also ich glaube, es gibt momentan nicht so viele BeraterInnen, die das jetzt auf Anhieb könnten, so ein Smartphone auf Spy-Apps zu überprüfen. Also anfänglich, also es gibt natürlich, wir haben 186 Mitgliedseinrichtungen, die sind alle auf einem unterschiedlichen Level bei diesem Thema quasi, aber wir mussten tatsächlich damit anfangen, erstmal so eine Begriffsbildung auch zu starten. Was ist denn digitale Gewalt? Findet das bei euch statt? Am Anfang, als wir das gefragt haben, haben viele noch gesagt, nicht so viel. Jetzt nach 2 Jahren sagen alle, ja, permanent, das ist andauernd Thema. WhatsApp und so weiter spielt andauernd eine Rolle. Also wir müssen im eigenen Verband quasi auch so einen Diskurs darüber entwickeln. Und die ersten Fortbildungen gingen tatsächlich viel so um grundlegende Informationen über Technik.
Was technisch überhaupt schon möglich
genau,
ist.
Wie so eine App funktioniert, wie man Privatsphäre-Einstellungen auf Facebook überprüft, wie man beim Smartphone die GPS-Location ausstellt, wie man auf Bildern, die man macht, die Markierungen von den Geodaten entfernt, so grundlegende Sachen. Und das Wissen darüber auch dann im ganzen Verband zur Verfügung stellen mit so Infopapieren und so weiter. Das ist der Anfang, den wir machen. Und idealerweise genau geht es dann weiter mit so Fortbildungen und Themen, die dann ein bisschen vertiefend in die technischen Sachen gehen.
Also vielleicht nochmal bei den Spy-Apps zu bleiben. Ich habe den Eindruck, seit ich angefangen habe, mich ein bisschen tiefer mit dem Thema zu beschäftigen und wir hier bei Netzpolitik im Umfeld sind ja auch mehrere Leute, die selbst eben programmieren oder technisch versiert sind. Und ich höre von Leuten, die das eben können, dass Frauen aus ihrem Umfeld in der vergangenen Zeit verstärkt kommen und sie um Hilfe bitten, weil sie eben genau sowas feststellen, ihre Geräte tracken und die dann quasi sich an die nächste Person in ihrem Umfeld wenden, von der sie davon ausgehen, dass sie vielleicht helfen könnte.
Oder sie Personen kennen, die meisten.
Es gibt übrigens auch das Gegenstück. Es gibt ja auch technische versierte Personen, zu denen Männer kommen, die gerne wollen, dass ihnen dabei geholfen wird, das Telefon ihrer Freundin mal ins Auge zu nehmen.
Ja, das hatte ich tatsächlich bisher, ist dir auch schon untergekommen oder hast du?
Ist mir schon erzählt worden.
Da finden sich ja auch sehr viele Blogs und Anleitungen im Internet, also sagen, wie man das denn anstellen würde, wenn man denn jemanden überwachen wollte.
Und ohne Konjunktiv, sondern hier siehst du, wie du deine Freundin überwachst, ja.
Aber ist es explizit mit hier siehst du, wie du deine Freundin überwachst? Weil ich habe viele Sachen gesehen, die dann irgendwie, das, auch ein Thema ist ja, warum es so schwierig ist, diese Sachen zu verbieten. Es ist ja nicht per se illegal. Mhm. Also wenn zum Beispiel Eltern so eine Spy-App auf dem Telefon eines minderjährigen Kindes installieren würden, wäre das ja legal in Deutschland. Insofern ist es ja nicht so einfach, jetzt einfach zu sagen, warum gibt es das Zeug überhaupt zu kaufen? Warum kann man diese Programme denn überhaupt kaufen in Deutschland? Aber deswegen, ich habe viele Anleitungen gesehen, wo es eben darum ging, so kannst du eben Kinder tracken. Aber es gibt auch die, die ganz explizit dazu aufrufen oder eben ganz klar sagen, hier ist die Anleitung, so kannst du deine Partnerin.
Ja, ja, also es gibt Apps, die werden genau so beworben. Es gibt ganze Webseiten, die sich nur damit beschäftigen und verschiedene solche Apps in dem Kontext Freundin oder Ex-Freundin überwachen, dann auch bewerten und darüber diskutieren, welche sich besser eignet. Aber ja, nee, das ist überhaupt nicht schwierig. Es werden auch, findet sich auch relativ leicht, verschiedenste Gerätschaften verkauft, wo beispielsweise Handy-Ladegeräte mit einer SIM-Karte und einem Aufnahme, also einem Mikrofon versehen sind, die dann also, nee, schenkst du deiner Freundin halt ein neues Ladekabel und das zeichnet alles auf, was sie im Umfeld dieses Ladekabels spricht oder wo sie gerade ist und schickt das nach Hause.
Eigentlich gibt es alles.
Ja, ja, also dann Kameras, die in Räumen installiert werden können, abgesehen von Webcams und sowas, alles, ja, ja.
Und das ist auch relativ egal, ob es illegal ist, ne? Also ich glaube, also soweit ich weiß, ist es nicht legal in Deutschland quasi so eine App oder Daten abzufangen ohne das Wissen der betroffenen Person.
Das ist auf jeden Fall nicht legal.
Aber also, es ist halt egal, ne? Also, es ist so.
Weil es trotzdem gemacht wird. Insofern ist die Frage, sagen wie, welche Ressourcen und welche Hilfe bekommen die Leute geboten, die davon betroffen sind? Ist ja dann eigentlich die Frage, um die es geht.
Das ist eine Frage. Ich finde, eine andere Frage ist überhaupt erstmal eine gesellschaftliche Diskussion, die anerkennt, dass es das Problem gibt und dass das nicht in Ordnung ist, was da stattfindet. Also die finde ich gesamtgesellschaftlich, die fehlt auch vollständig, weil ich zumindest, also zwar nicht glaube, dass die Webseiten dann verschwinden, wenn das zumindest öffentlich mal als nicht in Ordnung gebrandmarkt wird, aber ich glaube schon, dass es für manche Leute dann hoffentlich wenigstens ein bisschen schwieriger ist, damit Geld zu verdienen. Mir ist zu den Beratungsstellen eben noch was eingefallen, weil du gesagt hast, oder wir jetzt gesagt haben, das BFF-Projekt ist das einzige Projekt. Ich weiß zumindest, dass es in Friedrichshain, Berlin-Friedrichshain, so eine kleine Stelle auch gibt in einem Frauenzentrum. Und ich weiß nicht, wie das bundesweit aussieht. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht hier und da, aber das weiß Anna vielleicht besser, hier und da zumindest auch noch mal kleine Initiativen gibt, die sich damit beschäftigen. Und zusätzlich, das will ich zumindest auch erwähnen, gibt es ja auch das Hilfetelefon gegen sexuelle Gewalt, was direkt vom Familienministerium betrieben wird. Die haben in ihrem Spektrum der Themen, für die sie zuständig sind, auch das Thema digitale Gewalt, also wo Frauen, die von sexueller Gewalt betroffen sind, eben anrufen und um Hilfe bitten können. Wobei ich dazu gleich sagen muss, das finde ich auch einigermaßen irre. Wir hatten das in der kleinen Anfrage abgefragt, wie viele Fälle von digitaler Gewalt der Bundesregierung bekannt sind. Und bei die behaupten, und das halte ich für völlig unrealistisch, dass bei all den Fällen, die bei diesem Hilfetelefon statistisch erfasst wurden, 0,3% sich mit digitaler Gewalt beschäftigt haben. Und es ist, also es juckt mich wahnsinnig, da mal nachzufragen, was die da erfassen und wie die das erfassen, weil das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Generell unter dem Begriff digitale Gewalt fallen ja diverse Sachen. Ich glaube auch, dass Studien oder eine statistische Erfassung gar nicht so einfach wären, weil man die Items sehr gut konstruieren müsste. Ich weiß aber auch nicht, wenn ich jetzt an unsere Beratungsstellen denke, die fragen auch nicht immer, also es kommt drauf an, wie sie, unter welchem Label sie das quasi abspeichern. Ne? Ist es jetzt Partnerschaftsgewalt? Es ist Partnerschaftsgewalt, aber mit einer Spy-App, dann kann es auch digitale Gewalt sein. Und ob dann jetzt das Hilfetelefon dann nur bei Partnerschaftsgewalt ein Kreuz macht und dann auch noch bei digitaler Gewalt oder nicht, das ist halt so, ist die Frage, ob das also es bildet es definitiv nicht ab. Und die Frage wäre, was wir anders brauchen, weil es ist definitiv ein Problem und es ist definitiv da.
Ja, ja, das ist also das sozusagen da vielleicht noch eine Beobachtung, die finde ich eigentlich dramatisch, aber irgendwie auch witzig. Die kleine Anfrage, wir haben die Bundesregierung gefragt, wie viele Fälle kennen sie? Und die Bundesregierung sagt mir, oder ob gibt es Statistiken? Und die haben mehr oder weniger gesagt, nee, haben wir nicht, kennen wir nicht, gibt es nicht, kann man nicht, irgendwie gibt keine Straftatbestände, wird auch nicht erfasst. Ende, Gelände. Und dann kurz danach hat selbstständig, also ohne dass ich jetzt jedenfalls damit zu tun gehabt hätte, ein linker Abgeordneter im Saarland eine ähnliche Anfrage sozusagen basierend darauf an seine Landesregierung gestellt. Und die Landesregierung des Saarlandes, die eine CDU-Landesregierung ist mit einem CDU-Justizminister, hat ausführliche Statistiken abgeliefert, weil die gesagt haben, ja, natürlich kann man irgendwie bei den unterschiedlichen Straftatbeständen auch einen Internetbezug erkennen. Und die haben irgendwie also fein granulierte Tabellen abgeliefert dazu, wie viele Fälle von allem Möglichen, was irgendwie mit Internet zu tun hat, es im Saarland gibt, wo ich dachte, das, ja, ey, interessant so, ne? Also wenn man will, dann findet man, also das ist jetzt auch nicht überraschend, aber das Saarland kriegt hin, was die Bundesregierung angeblich nicht kennt, erstaunlich.
Diese Zahlen sind auch schon öffentlich.
Diese Zahlen sind öffentlicher, ja.
Dann können wir die verlinken.
Habe ich auch dabei, das können wir natürlich machen, ja, ja.
In den Shownotes, also wir binden die dann
genau.
Noch ein, wenn euch das weiter interessiert, dann könnt ihr dort den Link finden später.
Ja.
Ja, wenn wir jetzt schon bei der kleinen Anfrage sind, sag doch vielleicht nochmal, warum, was hat dich bewogen oder was hat euch bewogen, diese Anfrage zu stellen?
Also ich fand das Thema schon lange interessant. Also was heißt interessant? Das irgendwie ist mir immer wieder begegnet. Ich kenne seit längerem Nigat Dad, die ja auch auf Netzkonferenzen in Deutschland hier und da auftritt. Und international und die ich deswegen vor allen Dingen faszinierend finde, weil sie eine netzpolitische Organisation in Pakistan mitbetreibt und im Rahmen dieser Organisation eine eigene kleine Organisation, die sich nur mit dem Support im Bereich digitale Gewalt gegen Frauen in Pakistan beschäftigt. Das heißt, Pakistan hat eine ganze NGO zu einem Thema, von dem in Deutschland keiner was weiß. Und Pakistan ist ja gewissermaßen der Inbegriff des Patriarchats. Bösen, ja. Wenn man jetzt mal so international guckt, welche Länder würde man da weit vorne, aber egal, das führt jetzt zu weit, zurück zu, warum die kleine Anfrage. Naja, parlamentarische Anfragen, die Möglichkeit erstmal zu fragen, was ist denn der Stand der Dinge und fand ich wirklich interessant mal zu wissen, was gibt es denn hier jetzt bisher eigentlich? Denn wenn du anfangen willst, zu überlegen, wie kann man politisch mit einem Thema umgehen, dann musst du ja erstmal wissen, was ist Stand der Dinge und was gibt es eigentlich an Statistiken und Zahlen. Und das war so das erste Motiv, was ich hatte, zu sagen, irgendwie, bevor ich jetzt anfange, polemisch herumzudiskutieren, sammle ich erstmal ein paar Fakten. Woher kriege ich die? Indem ich die Bundesregierung frage, welche Zahlen sie hat. Und das war gewissermaßen der Ausgangspunkt. Und da drumherum natürlich dann aber schon auch so Sachen. Also ist das überhaupt ein Phänomen, dass die Bundesregierung anerkennt, dass es das gibt, digitale Gewalt, Schrägstrich digitale Gewalt gegen Frauen. Also es gibt ja auch digitale Gewalt gegen Männer. Das ist ja sozusagen auch nochmal ein Bereich, der sowieso wahrscheinlich als erster Kommentar unter diesem Podcast erscheinen wird.
Vielleicht gleich auch nochmal kurz was zu sagen.
Was ist eigentlich mit den Männern, die doch auch? Aber also die kleine Anfrage beschäftigt sich dezidiert mit dem Bereich digitale Gewalt gegen Frauen. Da wollte ich wissen, findet die Bundesregierung, dass es das gibt? Was weiß sie darüber? Werden darüber Zahlen gesammelt? Gibt es da Verurteilungen vielleicht sogar? Was fasst sie darunter? Was mich zum Beispiel auch interessiert hat, das ist dann so ein Thema, das kommt auch daher, weil ich mich auch sonst viel mit Innenpolitik beschäftige. Betrachtet die Bundesregierung oder Leute, die sich mit solchen Themen beschäftigen, finden die eigentlich, dass digitale Gewalt ein Bereich des Cybercrimes ist, weil Cybercrime ist ja was, da redet alle Welt drüber und das ist wichtig und kriegt viele Ressourcen und viel Geld und viel Drama und ich würde sagen, Cybercrime ja sind Straftaten, die mit digital zu tun haben, ja, was sonst soll Cybercrime sein und digitale Gewalt ist für mich genau das Gleiche, also ob Straftat, da kann man dann nochmal drüber diskutieren. Aber ich würde sagen, muss natürlich ein Teil von Cybercrime sein. Bundesregierung findet, nee, ist es nicht. Es hat als Antwort die engstmögliche Definition von Cybercrime abgeliefert, nämlich, dass Cybercrime sind nur Aggressionen, ich weiß jetzt nicht genau die Formulierung, aber alles, was IT-Netze, das Internet, Daten und
die öffentliche
Geräte
Sicherheit
quasi betreffen, aber nichts jenseits davon, was einfach sozusagen ein deutliches Zeichen auch dafür war, dass die Bundesregierung sagt, lasst uns mit dem Thema zufrieden, damit wollen wir uns nicht beschäftigen. Es ist ja totaler Quatsch, Cybercrime so eng zu definieren. Also es würde ja wahrscheinlich niemand von denen behaupten, dass Kinderpornografie zum Beispiel nicht dazugehört. Du findest auch überall auf Webseiten des BKA von Europol international rauf und runter und alle, die sich irgendwie mit IT-Sicherheit oder Internetzensuroptionen beschäftigen, da kommt natürlich Kinderpornografie ganz oben drin vor. Und dann frage ich mich, wieso ist Kinderpornografie ein Problem, wo sich alle mit beschäftigen und digitale Gewalt gegen Frauen aber nicht? Das finde ich überhaupt nicht einleuchtend.
Naja, ja, das hast du auch in deinem Vortrag auf dem CCC, glaube ich, gesagt. Gewalt gegen Frauen hatte noch nie eine große Lobby. Hier gibt es weder Interesse noch Geld.
Ja, so sieht's aus. Also, ja. Habe ich richtig gesagt, finde ich.
Aber das ist auch da die Frage, warum ist das so? Und ist es ein spezifisch deutsches? Ja, du hattest es ja gerade schon angesprochen, es ist ja ein auch deutsches Problem, dass es in Deutschland dafür sehr wenig Geld gibt.
Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es international alles super aussieht. Ja, das kann man, glaube ich, wirklich überhaupt nicht behaupten. Aber immerhin ist es doch so, das ist, weiß ich nicht, wenn man anfängt, mal so ein bisschen rumzusuchen, dann findet man, dass die UN sich mit dem Thema beschäftigt hat. Es gibt international, es gibt die Istanbul-Konvention, wie gesagt, wo zwar digitale Gewalt nicht explizit erwähnt ist, aber wo eben das Thema sexuelle Gewalt gegen Frauen rauf und runter auch beschrieben ist, wie damit umzugehen ist und das ist international auf jeden Fall einfach, ja, ich kann mir das nicht erklären, ich weiß es nicht so genau, ich finde es total mysteriös, ehrlich gestanden.
Ist ein Teil des Problems auch, wir hatten ja darüber quasi schon über diesen Aspekt Sichtbarkeit, Nicht-Sichtbarkeit gesprochen, Hate Speech und Dinge, die eben öffentlich passieren, sind sichtbarer in vielen Fällen, in denen aber dass zum Beispiel Partnerschaftsgewalt ist, haben die Betroffenen ja selbst kein besonders großes Interesse, eher im Gegenteil, das öffentlich zu machen. Also das ist, was unterm Radar, also einfach nicht nach außen sichtbar wird und deswegen auch schwer zu sagen ist, wir sehen jetzt, so und so oft passiert das.
Eine interessante Korrelation finde ich, da habe ich aber ein Fragezeichen dran, da finde ich, da würde es sich lohnen, sich nochmal mehr damit zu beschäftigen. Technik ist ja auch sozusagen ein stark genderteilendes Thema, ja. Also Technik ist ein Männerthema mehrheitlich und die Leute, die in den Partnerschaften, die in den Familien in der Regel die Kontrolle über die Geräte ausüben, sind mit einer großen Mehrzahl natürlich in der Regel die Männer in den Partnerschaften, in den heterosexuellen Partnerschaften jedenfalls. Wer richtet den Router ein? Wer richtet das Handy ein? Wer und so weiter und so fort? Wer hat die Kontrolle über diese Gerätschaften?
Und, also du hast die kleine Anfrage gestellt, um eine Zahlenbasis zu bekommen, aber die Antworten, so besonders befriedigend sind die Antworten dann nicht ausgefallen, denn es gab sehr wenige Zahlen als Antwort darauf, oder?
Das ist richtig, ja. Also leider haben wir keine Zahlen bekommen. Das wird einfach nicht erfasst und ich glaube, es ist jetzt einfach sehr viel mehr Diskussion nötig, um darauf zu drängen, dass dann doch hier und da mal eine Erfassung stattfindet. Das ist was vielleicht Anna noch mal besser beschreiben kann, nehme ich an, als ich. Aber das, was ich zumindest weiß, wenn ich weiß nicht, wenn ich mich mit Anwältinnen unterhalte beispielsweise, die Sexualstrafrecht als Thema haben, wenn die versuchen, bestimmte Sachen zur Anzeige zu bringen, die natürlich dann auch so eine Themen haben wie Stalking, Online-Stalking oder bestimmte Formen von Verfolgung, Bedrohung über Social Media, auch Doxing. Die sagen, das ist schon total schwer, das überhaupt zur Anzeige zu bringen. Es gibt keine Polizeidienststellen, die darauf spezialisiert sind. Es gibt zumindest, also beispielsweise hier in Berlin, und da geht es uns wahrscheinlich gut, ein Dezernat für Sexualstrafrecht, was auch relativ gut ist, aber die kennen sich wiederum mit dem Digitalteil nicht aus. Dann gibt es Polizeidienststellen, die sind für Cybercrime zuständig, aber das haben wir jetzt schon gehört. Cybercrime ist dann eben alles, was Spionage und Hacking von Unternehmen und Gerätschaften und kritischen Infrastrukturen betrifft, aber wiederum jetzt nicht der digitale Gewaltteil der Menschen betrifft. Das heißt, es ist einfach nötig, dass überhaupt erstmal Polizeidienststellen, Staatsanwaltschaften, Gerichte auch sensibilisiert werden und ausgebildet werden, um in der Lage zu sein, zu verstehen, was das Problem ist und dass es auch nötig ist, das zu erfassen, weil in dem Moment, wo das mit den normal bis dahin oder jetzt gültigen Straftatbeständen Beleidigung, Bedrohung, Erpressung, Stalking erfasst wird, das bildet ja in der Regel nicht ab, dass das Sachen sind, die deswegen besonders schlimm sind, weil sie häufig und wiederholend und in einer Masse stattfinden. Und wenn die dann als einzelne Beleidigung erfasst werden, also bei Twitter oder so, das wird natürlich sofort wieder eingestellt und dann wird da auch nichts erfasst und dann findet das auch statistisch nicht statt. Und wenn du keine Zahlen hast, dann wird auch, dann sagen alle, ja, aber das gibt's ja, also da ist ja überhaupt kein Problem, was wollen sie eigentlich?
Das ist tatsächlich für uns als Verband sind Zahlen auch sehr wichtig, weil wenn wir nicht sagen können, ganz, ganz viele sind betroffen, dann glaubt uns auch keine, dass es dafür Gelder geben muss oder dass das Thema überhaupt wichtig ist und politische Veränderungen kommen müssen. Und die Zahlen, die die Bundesregierung liefern kann, sind ja meistens Zahlen aus der polizeilichen Kriminalstatistik. Das heißt, das sind auch immer nur Zahlen aus dem sogenannten Hellfeld, also wirklich Sachen, die angezeigt wurden oder die, ne, die irgendwie zur Kenntnis der Polizei gelangt sind. Und das heißt, ich würde nochmal weitergehen und würde auch sagen, wir brauchen eine große Prävalenzstudie, eigentlich generell zum Thema geschlechtsspezifische Gewalt und aber auch mit Fokus auf digitale Gewalt, die einfach auch das Dunkelfeld abdeckt und uns wirklich mal aufzeigt, wie von welchen Formen sind wie viele Personen denn wirklich betroffen. Und dafür könnte die Bundesregierung auch Geld zur Verfügung stellen.
Was ihr aber, soweit ich weiß, habt, war ja eine Umfrage, die ihr gemacht habt, unter Beratungsstellen so ein bisschen Pi mal Daumen mäßig zumindest Rückmeldungen einzuholen.
Also es war eher wirklich tatsächlich so eine Abfrage, um das Projekt zu starten, um zu gucken, wo liegen denn gerade tatsächlich die größten Problemfelder in dem Bereich. Und da haben wir ganz grob abgefragt, ob die Beratungsstellen einen Anstieg von Beratungsanfragen mit Bezug auf digitale Gewalt verzeichnen. Seit den letzten 5 Jahren war, glaube ich, die Frage, damals in 2017. Haben alle gesagt, ja, also es gibt einen Anstieg, das Thema gibt es auch schon länger, aber jetzt so richtig, wie groß der Anstieg ist, können wir gar nicht sagen, was meiner Meinung nach auch noch ein bisschen damals damit zusammenhing, dass diese Begriffsbildung noch nicht so richtig stattgefunden hatte. Aber es gibt auf jeden Fall einen Anstieg in den Beratungsanfragen und die Bereiche, die da genannt wurden, waren eben auch die, die wir alle schon jetzt diskutiert haben. Diese bildbasierten Sachen, die Kontrolle, Stalking, gefilmte Vergewaltigung. Viele unserer Beratungsstellen sind auch im präventiven Bereich tätig, auch im Bereich Kinder und Jugendliche. Die sagen, da fehlt es auch ganz viel an Präventionsangeboten. Ja.
Anna hatte es ja gerade schon angesprochen, für die Polizeien gibt es ja oft so spezialisierte Stellen, die sich dann mit einem Thema besonders gut auskennen, an die man sich wenden kann. Wäre das eine Lösung, dass man quasi eine zentrale Stelle einrichtet, wo dann in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum ein paar technisch versierte Menschen sitzen, die die Beratungsstellen dann unterstützen, zum Beispiel, wenn es darum geht, Spyware auf dem Telefon zu erkennen?
Ich glaube, mit zentralen Stellen, also gerade bei Polizei und Staatsanwaltschaft, das sind alles Länder, also die Länder sind zuständig für Polizei und Staatsanwaltschaft, was auch immer bei diesen Antworten der Bundesregierung durchkommt, dass die da gar keinen Einfluss drauf haben. Ich glaube, es muss generell Fortbildungen geben für Polizei und Staatsanwaltschaft, dass sie wissen, dass dieses Thema ein Thema ist und dass sie die Frauen oder die Betroffenen nicht wegschicken und dass die wissen, das kann man unter bestimmte Straftatbestände fassen, man kann das verfolgen, man kann nicht einfach sagen, dann benutzt doch Facebook nicht, man kann nicht einfach sagen, dann mach doch keine Bilder von dir, sondern das ist etwas, was wo zu ermitteln ist, beziehungsweise wo dem nachgegangen werden muss. Ich weiß nicht, in welcher Form, also sind bestimmt, ich weiß nicht ganz genau, wie das mit diesen Sonderzuständigen oder Sonderdezernaten ist bei Polizei und Staatsanwaltschaft. Das hilft bestimmt auch, aber ich glaube, es muss auch generell, also Betroffene wissen nicht immer gleich, wer der richtige Ansprechpartner, Partnerin ist bei der Polizei, wenn sie nicht vorher bei einer Anwältin waren und sich beraten lassen haben. Also es muss generell mehr Sensibilisierung da geschehen.
Auf jeder Wache und nicht nur auf einer Zentralstelle, meinst du?
Also es wäre schon gut, wenn es welche geben, die wirklich ExpertInnen sind, aber genau, eine generelle Sensibilisierung wäre auch nicht schlecht.
Da fallen mir 2 Sachen zu ein. Das eine ist, das fängt ja schon an mit den Anwältinnen, die ja in der Regel auch nicht dafür ausgebildet sind. Das heißt, auch für die sind Weiterbildung und Fortbildung und irgendwie generell, wenn ich im Jurastudium müsste das schon anfangen, dass das Thema irgendeine Rolle spielt. Und zu der Zentralstelle wollte ich noch sagen, ja, klar ist es eben einerseits so, Polizei ist Ländersache, Das heißt, es braucht bei den LKAs, würde ich sagen, Sonderdezernate, die sich mit sowas beschäftigen. Und das schließt aber nicht aus, dass es nicht vielleicht doch auch zentral Beratung geben könnte. Wir haben in der kleinen Anfrage nämlich die Regierung auch gefragt, wie ist denn das eigentlich mit dem BSI, also Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, sind die eigentlich für dieses Thema zuständig? Weil ich weiß, und das sieht man auch auf der Webseite des BSI, dass die zwar primär zuständig sind für sozusagen die klassische Definition IT-Sicherheit, Infrastrukturen, Netze, Geräte, Unternehmen. Tatsächlich geben die aber auch Verbrauchertipps. Also weiß ich nicht, folgende Software hat gerade folgende Schwachstelle und passen Sie auf und updaten Sie Ihren Browser. Und so eine Sachen gibt es auch vom BSI und war dann relativ überrascht, als die Bundesregierung gesagt hat, nee, also das BSI irgendwie macht wirklich nur Geräte und Infrastrukturen, ist dafür nicht zuständig. Also vor allen Dingen auch, weil es eine eigene Webseite gibt, BSI für die Bürger oder für den Bürger oder sowas, die sozusagen schon klassischen Verbraucherschutz betreiben. Und das hat sich jetzt auch nochmal geändert nach den Doxing-Fällen gegen die Politiker, also nach dem Adventskalender Dezember, Januar, wo sich Seehofer dann hingestellt hat und gesagt hat, ja, wir machen ja jetzt ein neues IT-Sicherheitsgesetz und da wird dann auch drin vorkommen, dass das BSI jetzt nochmal sehr viel mehr sich um die Verbraucher und auch um das Doxing kümmert, was der totale Widerspruch zu dem ist, was sie im Dezember auf die kleine Anfrage geantwortet haben. So, und davon abgesehen aber finde ich sowas wie das BSI, was tatsächlich eben Weiterbildung erstmal oder Dokumentation oder Informationen zur Verfügung stellt oder an die man sich zum Beispiel wenden könnte, wenn vor einem eine Frau sitzt, die sagt, irgendwie mein Telefon oder aber meine smarte Tür oder aber mein Alexa-Dingsbums macht irgendwie Sachen irgendwie und ich weiß nicht warum und ich weiß nicht, wie ich das ändern kann. Ich fände das total sinnvoll, wenn da zentral also eine für Gewalt gegen Frauen sensibilisierte Crew natürlich, aber in der Lage wäre, solche Beratung zu leisten. Das wäre total sinnvoll.
Ich würde das aber auch trennen zwischen so Technikberatung. Also nicht alle wollen ja auch gleich anzeigen. Ne? Also ist die Frage, wo ist diese Stelle angesiedelt? Also und natürlich muss es Zuständige bei der Polizei geben. Also wir haben übrigens bei der Abfrage auch unsere Beratungsstellen gefragt, ob sie denn wissen, wo sie hingehen mit den Betroffenen, wenn die anzeigen wollen. Weil das wissen die in der Regel super gut. Die kennen sich in den lokalen Strukturen bestens aus, wissen genau, wo man hingeht, wie man weiterverweisen kann. Aber bei digitaler Gewalt, manche haben gefragt, da war die Antwort, es gibt keine. Einige wussten es, viele nicht. Also
die haben euch gefragt oder Betroffene haben
Beratungsstellen haben bei der Polizei gefragt, wer zuständig wäre, wenn sie dann mit dem Thema kommen würden. Und genau, das war vor 3 Jahren. Vielleicht ist es mittlerweile besser.
Nee, ist es nicht. Das ist auch aber in Berlin das Problem weiterhin so. Ja,
genau, also auch für in der Regel, wenn Betroffene in die Beratungsstellen kommen, werden die super unterstützt und die Beraterinnen wissen, wo hingegangen werden muss, aber bei digitaler Gewalt, also sowohl bei Fragen nach Technik, die die Möglichkeiten in Beratungsstellen übersteigen, als auch bei Fragen, wie anzeigen, wo anzeigen, wie genau ist es strafbar.
Mich würde jetzt natürlich, also ich würde jetzt gerne mal das Interaktive dieses Formats gerne nutzen und die Leute, die jetzt zuhören, auch mal fragen, wenn die natürlich Beispiele kennen, wo das anders ist oder wenn es irgendwo in irgendwelchen Städten, Regionen oder so andere Beispiele gibt, weil es da vielleicht zufällig Dezernate, Polizeien, Anlaufpunkte, Staatsanwaltschaften gibt, die mit dem Thema okay umgehen können. Ich fände das total interessant. Das würde mich sehr freuen, sowas zu erfahren.
Ja, ganz grundsätzlich, auch wenn wir schon beim Feedback sind, meldet euch sehr gerne, wenn ihr Rückmeldungen zu diesem Thema habt generell. Das interessiert uns. Wir werden weiter dazu recherchieren. Meldet euch auch, wenn ihr vielleicht selbst betroffen seid von irgendeiner Form von digitaler Gewalt. Ihr könnt das auch anonym tun, mir zum Beispiel eine E-Mail schreiben. Wir sind sehr daran interessiert. Aber Anne, du hattest ja auch in deinem Talk auf dem Congress des Chaos Computer Clubs ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, sogar dazu aufgefordert, die Anwesenden, dass sie ihre technischen Fähigkeiten quasi zur Verfügung stellen könnten, um Beratungsstellen oder eben Betroffene zu unterstützen. Auch das könnten wir ja nochmal wiederholen an dieser Stelle.
Unbedingt, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel der BFF da ganz empfänglich wäre für sowas.
Ja, genau. Also es ist tatsächlich, also genau, Beratungsstellen vor Ort, falls ihr eure lokale Beratungsstelle kennt, geht direkt hin, ansonsten meldet euch beim BFF. Es braucht in diversen Formen Technik Unterstützung.
Genau. ich finde es jetzt einerseits aus pragmatischen Gründen natürlich sehr gut, dass wir das machen. Gleichzeitig merke ich, legt sich da bei mir auch ein bisschen was quer, weil ich finde es gleichzeitig auch nicht ideal, dass wir quasi um die Spenden, also um ehrenamtliches Engagement von Leuten bitten müssten, denn eigentlich gäbe es ja die andere Möglichkeit, dass man sagt, man stattet die Beratungsstellen mit den finanziellen Möglichkeiten aus, um solche Personen zu bezahlen, wenn es denn so notwendig ist, wie es augenscheinlich das ist, oder?
Ja, also es gibt tatsächlich zum einen den Wunsch, mehr Ressourcen vor Ort zu haben, um sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen, um sich auch selber technisch ein bisschen mehr auf Stand zu bringen, die eigene Technikausrüstung selber auch ein bisschen aufzubessern. Ich glaube, einige Beratungsstellen arbeiten noch mit Computern, die sind, keine Ahnung, 20 Jahre alt. Und es wird aber auch immer mehr der Wunsch tatsächlich geäußert, so eine Art zentrale Technik BeraterInnen oder SupporterInnen einzurichten, die dann tatsächlich bei uns beim BFF sitzen könnte und von uns aus so bestimmte Fragen zu Technik und rechtlichen Fragen zu beantworten. Das können wir im Rahmen des Projektes mal mehr, mal weniger abdecken, aber wie Anne schon gesagt hat, kommen wir mit diesen ganzen Entwicklungen und mit diesen wirklichen Feinheiten, mit denen man sich da beschäftigen müsste, kommen wir im Rahmen von dem Gesamtbetrieb, sag ich mal, auch nicht unbedingt hinterher. Also so eine eigene Stelle dafür, eine neue Kollegin wäre super.
Ja, aber nichtsdestotrotz, solange es so eine Stelle nicht gibt, freut ihr euch auch über
ein bisschen dauern.
Auf jeden Fall. Ja.
Freut ihr euch auch über ehrenamtliche Unterstützung von Menschen, die das können? Also vielleicht nochmal zur Frage, warum sprechen wir in dem Zusammenhang eben so viel von digitaler Gewalt gegen Frauen? Warum war auch diese Anfrage, die ihr gestellt habt, Anne, explizit bezogen auf digitale Gewalt gegen Frauen? Sind denn nicht auch Männer von digitaler Gewalt betroffen?
Auf jeden Fall sind Männer von digitaler Gewalt betroffen. Das sehen wir jeden Tag bei Twitter. Also die Auseinandersetzungen, die Shitstorms, die es gibt, die treffen Männer ja auch. Insofern ist das ganz offensichtlich, dass das jetzt nicht nur Frauen betrifft. Warum wir uns entschieden haben, diese kleine Anfrage zu Gewalt gegen Frauen zu machen, ist, dass mein Eindruck ist, dass der Bereich, der Männer betrifft, schon ganz gut sichtbar ist. Der Bereich, der ganz spezifisch und nur Frauen betrifft oder fast nur Frauen betrifft, der ist relativ unsichtbar. Und deswegen wollte ich da mal nachschauen, wie denn der Stand der Dinge tatsächlich ist. Was ich gefunden habe jetzt zur, also wenn man jetzt über binär Männer-Frauen spricht, what about the men's, da gibt es ein paar Studien oder Umfragen, zum Beispiel vom Power Research Center, also diesem Forschungszentrum aus den USA, was sich insgesamt mit Internetphänomenen aller Art beschäftigt. Die haben, ich glaube, 2013 und dann 2017 nochmal oder ungefähr so Studien oder Umfragen zum Bereich Online Harassment gemacht, also Beleidigung, Bedrohung online. Und dabei kam raus, das ist jetzt grob verallgemeinert, das kann man sich aber auch alles, und die Links werden wir dann auch eben in den Shownotes ja hinstellen, kann man sich genau angucken, aber dabei kam grob verallgemeinert raus, dass von den sozusagen in dicken Häkchen jetzt leichteren Formen, also Beschimpfung, dieser ganze Shitstorm-Bereich bei Twitter und in sozialen Medien, Männer eher betroffen sind als Frauen, also stärker. Und bei allem, was sozusagen dann aber auch wirklich übergeht oder potenziell übergeht in auch physische Aggression, wirkliche Gewaltandrohung, Stalking und also dieser ganze Teil, Profile anzulegen, kommt zu mir nach Hause, oder aber auch smarte Geräte, der ganze Teil häusliche Gewalt, das betrifft vor allen Dingen Frauen. Also alles, was eben nicht so sichtbar ist.
Also ich würde sagen, klar sind Männer auch betroffen, aber eben nicht von digitaler Gewalt im Sinne von geschlechtsspezifischer Gewalt im Kontext von sexistischen Machtverhältnissen. Ne? Also es ist, es gibt auch Studien dazu, das ist relativ belegt, dass vor allem auch Leute, die von Mehrfachdiskriminierung betroffen sind, besonders von Hate Speech und bestimmten Formen digitaler Gewalt betroffen sind, also besonders auch Transpersonen. Und eben Menschen, wo mehrfach Diskriminierung greift, also schwarze Frauen, Transpersonen mit Behinderung, wie auch immer. Also dazu gibt es Studien und Zahlen, die sind besonders betroffen. Und deswegen sagen wir geschlechtsspezifische Gewalt oder digitale Gewalt gegen Frauen und versuchen da aber auch die Mehrfachdiskriminierung mitzudenken.
Also könnte man vielleicht einfach sagen, Männer, die von digitaler Gewalt betroffen sind, sind davon betroffen, aber nicht unbedingt, weil sie Männer sind. Frauen besonders eben schwarze Frauen oder Transpersonen sind davon betroffen, weil sie Frauen oder eben.
Genau, genauso wie Männer auch von Körperverletzungen betroffen sind, aber die werden dann meistens von anderen Männern gehauen und nicht von ihrer Partnerin. Mal sehr polemisch gesagt, ja.
Und dann gibt es ja auch noch den Bereich, dass eben profilierte Frauen auch nochmal besonders betroffen sind. Also öffentlich bekannte, auftretende Feministinnen, Politikerinnen, Journalistinnen, Bloggerinnen, immer mehr, auch wenn sie von Mehrfachdiskriminierung betroffen sind, also schwarze Journalistinnen mehr als weiße und so weiter. Das betrifft aber Frauen eben auch mehr als Männer.
Ja, also sozusagen die verschiedenen Möglichkeiten dazu, Zielscheibe zu werden, wenn die sich nochmal überlappen, dann führt das tatsächlich auch dazu, dass die Leute stärker in den Fokus rücken. Wir hatten das vorhin einmal ganz kurz, aber um vielleicht nochmal auf einem positiveren oder so einem proaktiveren zu enden. Was wären denn, also wir hatten so ein paar Forderungen oder eben auch schon Vorschläge, wie man die Situation jetzt verbessern könnte. Eine Sache, wo ich immer wieder den Eindruck habe, was ja im Moment auch sehr wenig passiert in Deutschland, wäre sozusagen Prävention. Also so eine, wenn man sagt, okay, es gibt diese Problemlage, wir wissen darum, wie bekommen wir es dann hin, dass Frauen oder im Idealfall eben auch schon jüngere Frauen und Mädchen sich dessen bewusst sind und zum Beispiel darauf achten, mit wem sie ihre Passwörter teilen oder einfach generell Werkzeuge zur digitalen Selbstverteidigung da auch stärker gereicht bekommen. Bräuchte es das mehr generell Prävention? Und wenn ja, wie könnte die stattfinden, eurer Meinung nach?
Na, es bräuchte einfach, da erzähle ich jetzt, glaube ich, niemandem irgendwas Überraschendes Neues, viel mehr digitale Bildung in dem Bereich. Und zwar ab dem Moment, wo Kinder und Jugendliche mit digitalen Geräten und dem Internet in Kontakt kommen. Klar kann ich jetzt keine Passwortschulung machen mit 4-jährigen Kita-Kindern, aber ich glaube, dass schon denen beigebracht werden muss, ab dem Moment, wo sie in der Lage sind, Bilder irgendwo ins Internet zu setzen, wo da die Grenze ist und was da nicht geht. Und das, glaube ich, betrifft einfach alle Leute, dass sowas gelernt werden muss. Die Doxing-Fälle, die jetzt bekannt geworden sind in den letzten Monaten, haben, glaube ich, auch sehr deutlich gezeigt, dass Passwortsicherheit wichtig ist und dass das den Leuten beigebracht werden muss. Meine Kinder, die Teenager sind, die lernen im Moment in der Schule ganz viel über Präsentationen und Excel und so eine Sachen. Was die nicht lernen, ist Passwortsicherheit. Und was da leider auch nicht stattfindet, ist Prävention von Mobbing, was auf Messengern ja viel stärker noch stattfindet als früher, als es Mobbing auch gab, aber eben nicht mit dieser digitalen Komponente. Und das ist überall, in allen Bereichen, würde ich sagen, fehlt das total massiv. Und ich könnte jetzt sozusagen noch weitergehen dazu, hat ganz kürzlich, glaube ich, so ein Politiktrend oder diese Sonntagsumfrage gegeben, was finden die Leute, wofür die Bundesregierung ihr Geld ausgeben sollte. Und da stand ganz weit vor allem anderen vorne Bildung. Digitales war ganz weit hinten und ich würde sagen, das gehört natürlich zusammen so, ne? Bei der Bildung muss das Digitale einfach mit dabei sein als integraler Bestandteil und zwar in allen Altersgruppen und in allen gesellschaftlichen Gruppen.
Und vor allem auch, Schule ist der eine Bereich. Es gibt andere AkteurInnen, die auch Präventionsarbeit machen und die brauchen auch Ressourcen dafür, um die überhaupt machen zu können. Also Beratungsstellen, es ist eigentlich auch ein Grundsatz von denen, Präventionsarbeit zu machen. Viele von denen schaffen das zeitlich nicht, weil ihre Ressourcen für die Beratung und für die Finanzierungsgespräche und Akquise ausreichen und Prävention, was alle sagen, ist wichtig, muss halt hinten runterfallen, weil die Ressourcen dafür nicht da sind. Also man müsste dann bei der Diskussion auch genau gucken, wie kann man denn Strukturen unterstützen, die eigentlich schon Prävention machen, neben dem Schulsystem. Wenn es denn alle fordern, muss es ja irgendjemand auch umsetzen.
Ja, das ist doch vielleicht ein gutes Schlusswort. Danke euch beiden, dass ihr da wart und diskutiert
Dürfen
habt.
Dürfen wir vielleicht noch kurz loslassen, wie uns auch noch geholfen werden könnte?
Ja.
Also ich könnte mir vorstellen, dass Anna dazu einiges einfällt, und was mich angeht, würde mich also total freuen, wenn mich Leute kontaktieren, die zum Beispiel auch nochmal Ideen haben, einerseits welche Fragen noch zu stellen sind, an wen die zu stellen sind, die vielleicht in ihren Länderparlamenten solche Fragen stellen wollen, weil sie dort für Fraktionen arbeiten oder sowas in der Art, oder die Informationen haben wollen, die wir wiederum zum Beispiel abfragen können. Sowas fände ich, da würde ich mich total drüber freuen.
Ich freue mich über lokale feministische HackerInnen-Gruppen zum Beispiel oder Techie-Gruppen, ich weiß gar nicht so richtig, was der Begriff dafür ist, die sich bei mir und beim BFF melden für so lokale Vernetzungsstrukturen, die aufgebaut werden sollen.
Ja, super. Genau. Meldet euch bei den beiden. Ja, danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Rückmeldungen habt zum Podcast, dann schreibt das sehr gerne in die Kommentare oder meldet euch bei uns. Wenn ihr den Podcast irgendwo hört, wo ihr eine Bewertung abgeben könnt, dann freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung. Teilt ihn gerne mit allen anderen Leuten, von denen ihr denkt, dass sie sich auch für dieses Thema interessieren. Und wenn ihr generell die Arbeit von Netzpolitik schätzt oder euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr uns mit einer Spende unterstützen. Die Arbeit von Netzpolitik ist fast vollständig spendenfinanziert. Das ist eine gute Möglichkeit und bedeutet, dass wir weiter diese Arbeit machen können. Ja, wir werden weiter dieses Thema auch verfolgen, dazu weiter recherchieren. Und ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.